Hallo ihr Lieben, hier sind Wiebke und Mona, Anwältinnen, die im Bereich Datenschutzrecht und zu rechtlichen Themen rund um das Thema Digitalisierung und IT beraten. Nach mehr als 4 Jahren Training on the Job möchten wir unser Wissen und die interessantesten Themen mit euch teilen. Denn Sharing is Caring und ganz so trocken, langweilig oder kompliziert wie sein Ruf ist das Datenschutzrecht gar nicht. Glaubt ihr nicht? Dann hört am besten direkt rein. Wir freuen uns auf viele gemeinsame Verabredungen mit euch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Data Date. Hallo Wiebke, schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo Mona, schön, dass du da bist.
Und heute auch mit dabei ist ein weiterer Kollege der Secure GmbH, nämlich Daniel. Hallo Daniel, schön, dass du auch da bist.
Hallo Mona, hallo Wiebke, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Hi Daniel.
Genau, worum geht es heute und warum ist Daniel dabei? Heute geht es um das Thema der Datenschutzbeauftragte. Wir haben uns gedacht, das ist ein vermeintlich einfaches Konstrukt aus der DSGVO, wohinter sich allerdings sehr, sehr viele Besonderheiten und Einzelheiten finden. Und da dachten wir, macht es sehr viel Sinn, dass Daniel heute einmal zu uns kommt und uns vielleicht so ein bisschen auch aus dem Nähkästchen erzählt und plaudert, was ein Datenschutzbeauftragter eigentlich in seiner täglichen Arbeit so macht und welche Besonderheiten es da zu beachten gibt. Erstmal wollen wir einmal kurz Daniel vorstellen. Daniel Lösch aus dem schönen Regensburg ist er heute dabei. Er ist bei Secure Datenschutzbeauftragter und Experte im Datenschutz, berät also die Kunden auch rund um datenschutzrechtliche Belange und ist aber auch Product Owner. Und ich glaube, Daniel, du kannst ein bisschen besser erklären, was du da eigentlich genau bei Secure machst.
Ja, super gerne. Wie du schon gesagt hast, einerseits bin ich in der Kundenbetreuung und unterstütze Kunden im Datenschutzrecht. Und so die zweite Rolle als Product Owner, man kann es sehen als eine Schnittstelle zwischen unserem Datenschutzteam und unserem Produktteam. Ich erkläre das oft so, dass ich ja in die DSGVO schaue und überlege, was man denn automatisieren und digitalisieren könnte. Und dann hoffe ich natürlich, ich bekomme ganz viele Entwicklerkapazitäten, um Ideen umzusetzen. Aber es ist einfach so eine Schnittstelle zwischen Jura und dem technischen Teil, kann man sagen.
Ja, schön, dass du dabei bist und uns ein bisschen Insight auch geben möchtest, was denn am Ende entweder du oder die Software beim Kunden machen müssen. Aber erstmal ganz kurz zum Hintergrund. Über wen und über was reden wir hier eigentlich, Wiebke?
Genau, vielleicht einmal kurze Einführung zum Datenschutzbeauftragten. Ich will jetzt nicht hier irgendwie eine Vorlesung zur DSGVO halten, aber trotzdem, wo ist das eigentlich verortet? Die DSGVO in Artikel 37 hat eigentlich 3 Anwendungsfälle, wann ein Datenschutzbeauftragter immer benannt werden muss. Das gilt einmal, wenn die Verarbeitung durch eine Behörde oder öffentliche Stelle durchgeführt wird. Dann, wenn die Kerntätigkeit des Unternehmens in der Verarbeitung besteht, die sozusagen eine regelmäßige oder systematische Überwachung von betroffenen Personen erforderlich macht. Da sind natürlich ganz viele Begriffe drin, über die wir uns vielleicht noch unterhalten können. Was heißt Kerntätigkeit? Was heißt eigentlich Überwachung? Was heißt systematische Überwachung und so weiter? Und als 3. Punkt ist es noch, wenn die Kerntätigkeit darin besteht, Artikel 9 oder Artikel 10 Daten zu verarbeiten, also die besonders geschützten personenbezogenen Daten, Gesundheitsdaten, biometrische Daten, sowas, oder Artikel 10, das sind halt Daten über strafrechtliche Verurteilungen. Jetzt ist natürlich auch die Frage, dass man sagen kann, naja, was heißt da auch wieder Kerntätigkeit? Hier vielleicht schon mal ganz kurz, dazu gehört zum Beispiel nicht, dass man ja bei Mitarbeitern regelmäßig Artikel 9 Daten verarbeiten wird, sondern gemeint sind damit in der Regel zum Beispiel Krankenhäuser. Es geht mehr in diesen Bereich. Zusätzlich zu den Voraussetzungen in Artikel 37 hat der deutsche Gesetzgeber weitere Voraussetzungen geschaffen, wann ein Datenschutzbeauftragter benannt werden muss. Diese finden sich im Bundesdatenschutzgesetz, also in der nationalen Regelung in § 38. Und da heißt es zum einen, und das ist für viele Unternehmen der absolut relevanteste Fall, soweit ich mehr als oder mindestens 20 Beschäftigte im Unternehmen habe, muss ich einen Datenschutzbeauftragten benennen. Zu Beginn waren das mal 10, das wurde hochgesetzt auf 20. Das heißt, unabhängig von den anderen Kriterien, wenn ich mindestens 20 Beschäftigte habe, besteht eine Benennungspflicht. Ferner sagt der deutsche Gesetzgeber, wenn ich Datenverarbeitungsvorgänge habe, für die eine Datenschutzfolgenabschätzung nach Artikel 35 DSGVO erforderlich ist, brauche ich einen Datenschutzbeauftragten und dann noch bei besonderen Fällen von Meinungsforschung, auch da ist ein Datenschutzbeauftragter erforderlich. In diesen Fällen besteht eine Pflicht. Natürlich kann jedes Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten bestellen. Und auch dazu werden wir vielleicht noch kommen, warum das, auch wenn keine gesetzliche Pflicht besteht, vielleicht trotzdem auch ein Vorteil sein kann, für das Unternehmen freiwillig in Anführungsstrichen einen Datenschutzbeauftragten zu benennen. Aber das jetzt erstmal als ganz, ganz kurzer Überblick, wo das gesetzlich verankert ist. Und vielleicht jetzt nochmal 3 Schritte zurück, Daniel, vielleicht magst du einmal anfangen. Jetzt reden wir ganz viel darüber, was ist eigentlich der DSB oder der Datenschutzbeauftragte? Kannst du da mal ein bisschen vielleicht auch zurückgehen oder weiter ausholen? Woher kommt das eigentlich? Was ist dieses Berufsbild, was dahinter steht, wenn wir über den DSB sprechen?
Ja, sehr gerne. Man kann sich ja zuerst mal die Frage stellen, seit wann gibt es denn überhaupt Datenschutzbeauftragte? Also ist jetzt irgendwie eine Erfindung der DSGVO? Oder gab es die schon vorher? Und es ist tatsächlich so, in Deutschland gibt es bereits seit 1977 Datenschutzbeauftragte. Das war damals noch im alten Bundesdatenschutzgesetz und auf europäischer Ebene zum ersten Mal in der Datenschutzrichtlinie 1995, was ja der, ja man kann schon sagen, Vorgänger der DSGVO ist. Und jetzt wurde eben auch in die DSGVO übernommen. Der Datenschutzbeauftragte ist ganz wichtig. Der ist jetzt zum Beispiel im Gegensatz zu einem Rechtsanwalt oder einer Rechtsanwältin kein Interessenvertreter der benennenden Stelle, sondern der ist unabhängig und weisungsfrei. Da kommen wir sicher nachher auch noch im Detail darauf, was das bedeutet. Es ist sozusagen eine Art Selbstkontrolle der Akteure im Datenschutzrecht. Also wir kennen ja alle die Aufsichtsbehörden, die unter anderem auch darauf achten, dass das Datenschutzrecht eingehalten wird. Und um eben einen Teil dieser Überwachungspflichten von der staatlichen Seite wegzunehmen, was natürlich eine Entlastung und auch eine Entbürokratisierung bringt, hat man gesagt, Unternehmen sollen in gewissen Konstellationen oder können sie eben auch freiwillig einen Datenschutzbeauftragten benennen und sich dann selbst kontrollieren. Und so wird einfach diese Aufgabe aufgeteilt zwischen Staat und den Akteuren im Datenschutzrecht.
Und braucht man dann als DSB, also als Datenschutzbeauftragter, eine bestimmte Qualifikation, um das entsprechend auch ausüben und gewährleisten zu können, diese unabhängige Funktion?
Ja, also es gibt im Artikel 37 eine Regelung, die muss man aber sagen, ist sehr allgemein gehalten. Also da steht eben, dass der Datenschutzbeauftragte ja auf Basis seiner Qualifikation benannt wird. Er muss in der Lage sein, seine Aufgaben wahrzunehmen. Die sind im 39 insbesondere aufgelistet und er muss einfach im Fachwissen im Datenschutz oder in der Datenschutzpraxis haben. Das muss man sagen, ist sehr, sehr allgemein gehalten, denn man kann sich ja vorstellen, es gibt jetzt Unternehmen, die eher weniger komplexe Datenverarbeitungen vornehmen und dann gibt es andere Unternehmen wie ein Krankenhaus, Wiebke, du hattest es ja als Beispiel gesagt, wo es natürlich nicht reicht, einfach mal sich 2 Tage ein bisschen ins Thema einzulesen. Also da muss man sagen, es gibt Voraussetzungen, die sind aber vom Gesetz her sehr vage definiert.
Okay, man könnte natürlich auch sagen, sie sind sehr flexibel definiert, dass man eben schon auch auf die, vielleicht auf die Einzelfälle sich entsprechend das Personal suchen kann, wie du schon sagst, im Krankenhaus eben mit deutlich mehr Sachverstand und bei einem kleineren Unternehmen mit wenig personenbezogenen Daten, vielleicht auch kaum Kundendaten, ist dann vielleicht die Ausbildung auch schon ein bisschen weniger relevant, weil es eben vielleicht eher um allgemeine Compliance geht.
Ja, absolut, absolut. Mhm.
Und sagt die DSGVO irgendwas dazu, ob das jetzt zwingend irgendwie ein interner Mitarbeiter aus einer bestimmten Abteilung sein muss oder kann es auch jemand Externes sein?
Also da ist es so, es gibt den internen Datenschutzbeauftragten, der ist immer ein Beschäftigter der benennten Stelle und der externe Datenschutzbeauftragte, der wird auf Basis von einem ja, Dienst- oder Dienstleistungsvertrag tätig. So grundsätzlich mal unterscheidet sich dann die Tätigkeit später nicht. Es gibt so ein paar Feinheiten, die kommen aber eher aus anderen Rechtsgebieten. Also beispielsweise, wenn ich einen internen Datenschutzbeauftragten habe, dann ist der natürlich Arbeitnehmer und dann kann es auch sein, dass der Betriebsrat dann Mitspracherecht hat. Das kommt aber dann eher aus dem Betriebsverfassungsgesetz und nicht aus der DSGVO. Beim externen ist noch interessant, da gab es in der Vergangenheit schon 2 Entscheidungen vom Bundesfinanzhof, dass der externe Datenschutzbeauftragte zum Beispiel gewerblich tätig ist und kein Freiberufler. Da gibt es eben so ein paar kleine Unterschiede, aber so im Grunde ist es die absolut gleiche Tätigkeit, die ich wahrnehme.
Und bevor wir vielleicht näher darauf eingehen, was da auch so Vor- und Nachteile sein können, du hattest es ja schon so ein bisschen angetriggert. Einmal noch, du hattest ja auch schon das Thema Unabhängigkeit angesprochen. Also gerade zum Beispiel, wenn es sich um einen Mitarbeiter handelt, da kann man das ja schon eher mal in Frage stellen. Wie ist eigentlich die Unabhängigkeit? Vielleicht kannst du einmal ein bisschen erläutern, A, ist DSB immer eine Vollzeitstelle? Also bin ich dann DSB und quasi von allen anderen Aufgaben frei, um auch so ein bisschen vielleicht automatisch raus zu sein, so aus dem Tagesgeschäft? Und vielleicht auch einmal so ein bisschen, was heißt eigentlich Unabhängigkeit im Unternehmen im Sinne von, welche Rollen sind vielleicht deswegen schon per Definition ausgeschlossen, dass diese parallel zu ihrem eigentlichen Job die Rolle des DSB wahrnehmen?
Ja, also es ist auch in der DSGVO geregelt, dass der Datenschutzbeauftragte nicht Vollzeit tätig sein muss. Da steht drin, er kann andere Aufgaben und Pflichten wahrnehmen. Und genau da ist immer die Gefahr, wie du auch sagst, von ja, vielleicht Interessenskonflikten oder einfach von dieser ja, Freiheit, wie ich tätig bin. Also es gibt so ein paar Klassiker, wenn ich zum Beispiel jetzt Angestellter bin, ich bin irgendwie 20 Stunden die Woche Datenschutzbeauftragter und die anderen 20 Stunden zum Beispiel Abteilungsleiter oder Management, Geschäftsführung, also solche leitenden Positionen, die ja im Endeffekt selbst bestimmen, was ist Zweck und Mittel der Datenverarbeitung. Da ist es immer sehr schwierig und da ist in der Regel Interessenskonflikt gegeben, weil dann müsste ich ja als Datenschutzbeauftragter meine eigenen Entscheidungen kontrollieren. Ich lege den Zweck und die Mittel fest als Geschäftsführung und als Datenschutzbeauftragter kontrolliere ich dann, ob ich da die DSGVO eingehalten habe. Bei Externen kann es das im Zweifel auch geben, also es ist ein bisschen umstritten in der Literatur, aber wenn wir uns vorstellen, ich bin vielleicht als Rechtsanwalt für ein Unternehmen extern tätig und gleichzeitig Datenschutzbeauftragter, da gibt es in der Literatur Stimmen, die sagen, das geht noch. Es gibt aber andere Stimmen, die sagen, nee, auch dann kann es ein Interessenskonflikt sein, weil ich ja einerseits wieder Interessensvertreter bin und auf der anderen Seite bin ich aber so der unabhängige Datenschutzbeauftragte. Ein Beispiel für intern noch hat auch jüngst das Bundesarbeitsgericht entschieden, ist zum Beispiel der Betriebsratsvorsitzende. Da ist es auch so, dass ein Interessenskonflikt beispielsweise bejaht wurde, weil er einfach eine hervorgehobene Stellung innerhalb des Betriebsrats hat.
Vielleicht wird es ja noch mal ein bisschen deutlicher, wo diese Interessenskonflikte und warum entstehen können, wenn wir mal ein bisschen im Detail uns anschauen, was macht so ein Datenschutzbeauftragter eigentlich genau? Du hast ja eben schon gesagt, technisch-organisatorische Maßnahmen bestimmen nicht, aber ja vielleicht beurteilen. Was sind denn die konkreten Aufgaben und Pflichten von so einem Datenschutzbeauftragten? Also was ist so seine tägliche Arbeit, was er da vielleicht an ein, zwei Beispielen auch machen muss und weswegen dann gerade der Geschäftsführer dafür nicht geeignet ist?
Ja, also ein Beispiel ist, dass er die benennende Stelle berät, im Bereich des Datenschutzrechts und auch die Einhaltung überwacht. Da geht es auch wirklich so sehr tief schon in den rechtlichen Bereich rein und kann auch wirklich um komplexe Fragestellungen gehen. Also einerseits das grundlegende Beraten, denn der Datenschutzbeauftragte, der muss immer frühzeitig einbezogen werden. Das heißt also, wenn ich jetzt als Unternehmen sage, ich möchte vielleicht eine neue Software einkaufen, dann muss ich den Datenschutzbeauftragten hier so früh wie möglich einbeziehen und nicht erst, wenn irgendwie der Vertrag schon unterschrieben wurde, dass er eben vorher prüft und einfach im Datenschutz beraten kann. Und im Nachgang eben gibt es auch die Überwachung. Das heißt, man hat hier immer den, sage ich mal, Soll-Zustand in der DSGVO oder in den Datenschutzgesetzen, wie es denn sein soll. Und dann den Ist-Zustand im Unternehmen. Und wenn der eben abweicht, dann muss ich einfach sagen, okay, lieber Verantwortlicher, lieber Auftragsverarbeiter, wir müssen hier irgendwo nachbessern. Noch zwei weitere Beispiele, die jetzt nicht nur juristisch sind, ist beispielsweise die Kommunikation mit Aufsichtsbehörden und betroffenen Personen. Der Datenschutzbeauftragte ist so der erste Ansprechpartner für beispielsweise Behörden. Und zusätzlich ist er auch bei einer Datenschutzfolgenabschätzung einzubeziehen. Einerseits beratend, aber andererseits auch dann später begleitend. Denn das ist eine Pflicht des Verantwortlichen, die durchzuführen und nicht, also eigentlich nicht des Datenschutzbeauftragten. Der soll da eigentlich nur unterstützen.
Vielleicht auch in dem Zusammenhang kann man auch mit einem, was wir jedenfalls in der Beratung immer sehen, viel Verständnis aufräumen. Klar, zum Beispiel Betroffenenanfragen, du hast es auch gesagt, der DSB kann natürlich Ansprechpartner sein. Es ist aber nicht zwingend, dass man sagt, alle Auskunftsersuchen zum Beispiel werden originär vom DSB beantwortet. Also es ist durchaus in Ordnung, innerhalb des Unternehmens eine andere Abteilung oder wen auch immer zu benennen, der zum Beispiel Auskunftsansprüche oder solche Ansprüche bearbeitet. Das muss nicht der DSB sein, anders als in anderen Bereichen, zum Beispiel bei der DSFA, wo ja die Einbeziehung des DSB auch gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. Nur weil wir das immer mal wieder bekommen, die Frage vielleicht an dieser Stelle. Jetzt hast du, Daniel, auch zu den Rechten oder den Aufgaben und Pflichten des DSB schon gesprochen. Vielleicht kannst du auch mal sagen, was sind seine Rechte? Also zum Beispiel eine Sache, die wir auch öfter in der Praxis haben, ist auch so ein bisschen, was ist eigentlich, wenn der DSB merkt, oh, hier im Unternehmen geht was schief. Hat er dann das Recht oder sogar die Pflicht, zum Beispiel die Aufsichtsbehörde zu informieren und zu sagen, ey, ich habe unserer Geschäftsführung gesagt, so und so müsst ihr es machen, machen Sie nicht, DSGVO-Verstoß, bitte verhängen Sie jetzt ein Bußgeld.
Ja, also da würde ich sagen, eher nein. Denn, also auch da gibt es, muss man einfach dazu sagen, wieder verschiedene Ansichten. Ich würde eher zu nein tendieren, denn er ist ja in einem Vertragsverhältnis mit der benennten Stelle da auch zur Verschwiegenheit verpflichtet und es gibt ja so ein paar Regelungen jetzt im Strafgesetzbuch, so nicht Anzeige geplanter Straftaten. Da gibt es wirklich so explizite Regelungen, wann ich mich an irgendwelche Behörden wenden darf. Aber jetzt allgemein, dass ich sage, da läuft es nicht richtig, ich gehe jetzt zur Aufsichtsbehörde, das würde ich tatsächlich eher verneinen, dass ich dann da proaktiv tätig werde.
Und das ist ja ganz spannend, weil man könnte sich ja dann auch überlegen, wo ist dann am Ende sein Hebel, um auch vielleicht Compliance durchzusetzen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache und tue als DSB, du hast es ja zum Beispiel auch ganz gut gesagt, wenn ich eine Software einführen möchte und dann prüfe ich sie als DSB und stelle fest, nee, das können wir so nicht machen und gebe wiederholt bei mehreren Software den Tipp, die dürften wir so nicht einsetzen. So mein Urteil fällt so aus, dass wir die nicht hier bei uns einfügen sollten. Die Geschäftsführung sagt dann wiederum, ist mir egal, mache ich trotzdem. Oder ich habe festgestellt, wir haben hier vermehrt betroffene Anfragen, die nicht vernünftig ausgeführt werden können, weil irgendwie unsere Datenflüsse sind nicht bekannt. Und man läuft sozusagen immer wieder gegen eine Wand als Datenschutzbeauftragter. Was sind denn vielleicht, also ich weiß gar nicht, ob wir die Frage beantworten können, aber was sind denn dann meine Hebel, wenn ich sozusagen nicht rausgehen darf und jemandem anderen mitteilen darf. Hier sind erhebliche Verstöße.
Ja, das ist so ein bisschen eine schwierige Situation, denn der Datenschutzbeauftragte, der ist nicht nur weisungsfrei, sondern der kann auch keinerlei Weisungen erteilen. Also man kann da aus meiner Sicht einfach nur die Sachlage gut darstellen, versuchen mit Argumenten zu überzeugen, das natürlich auch dokumentieren, auch so im eigenen Interesse, dass man vielleicht eine Geschäftsführung auf gewisse Risiken mehrfach hingewiesen hat. Aber man hat an sich gegenüber der benennten Stelle keinerlei Handhabe, irgendetwas durchzusetzen am Ende. Denn verantwortlich ist immer der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter am Ende. Und ich als Datenschutzbeauftragter bin einfach diese unabhängige Instanz, die da unterstützend tätig ist, die die Einhaltung überwacht. Aber was am Ende dann gemacht wird, kann ich nicht entscheiden und auch tatsächlich sehr wenig beeinflussen.
Das heißt aber in der Konsequenz, zumindest nach der DSGVO, wie du schon gesagt hast, wenn ich es ordentlich dokumentiere und meine Prüfung durchgeführt habe, kann ich aber auch nicht haftbar gemacht werden für etwaige Verstöße.
Da muss man unterscheiden. Also in der DSGVO, das stimmt, da steht ja in den entsprechenden Vorschriften bei Geldbußen oder bei Schadenersatzansprüchen von betroffenen Personen, dass die Verantwortliche und Auftragsverarbeiter betreffen. Das ist auch ganz wichtig an der Stelle zu erwähnen. Der Datenschutzbeauftragte ist selbst kein Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter, sondern immer Teil der benennenden Stelle. Das gilt auch für einen externen Datenschutzbeauftragten. Das hat ja auch unter anderem das Oberlandesgericht München vor ein paar Jahren auch so bestätigt. Das ist manchmal so ein bisschen, wenn man so drüber nachdenkt, okay, das ist irgendwie ein Externer, das ist ja eigentlich so eine eigene Person und der ist dann kein Verantwortlicher, aber so ist tatsächlich die Intention und die Regelung. Das heißt also, nach der DSGVO kann ich nicht haften. Was natürlich geht im Innenverhältnis, also wenn ich jetzt meinen, sag ich mal, Auftraggeber falsch berate, dann sind wir ganz normal beim 280 BGB. Wenn ich Mitarbeiter bin als interner Datenschutzbeauftragter, dann haben wir natürlich noch den innerbetrieblichen Schadensausgleich, also da hafte ich vielleicht nur abgestuft. Und was es theoretisch noch gäbe, das ist dann aber schon wirklich sehr starkes deutsches Deliktsrecht, so ein 823.1.2. Wenn ich jetzt beispielsweise eine betroffene Person habe, die hat irgendwie einen Schaden und sagt dann, ja, 823.1, das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist ja ein sonstiges Recht, ich gehe jetzt auch gegen den Datenschutzbeauftragten vor, oder 823.2 in Verbindung mit einem Schutzgesetz. Und da sagt man eben zum Beispiel dieser Artikel 39, der die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten definiert, der ist so ein Schutzgesetz. Da könnte man theoretisch sagen, ist noch eine Haftung da, aber ich denke, da wird es oft so an der haftungsbegründenden Kausalität fehlen. Was es in dem Bereich noch gibt, sind strafrechtliche Themen. Es gibt den 203 StGB, der bezieht sich auf Berufsgeheimnisträger, zum Beispiel auch Rechtsanwälte oder Ärzte, die ein Geheimnis offenbaren. Und wenn die einen Datenschutzbeauftragten benannt haben und der dann dieses Geheimnis, vielleicht irgendwelche Mandanteninformationen preisgibt, dann kann sich der strafbar machen. Was es noch gibt, ist auch im Bundesdatenschutzgesetz eine Strafnorm. Da ist aber meines Wissens auch so ein bisschen umstritten, ob die auch nur Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter betrifft oder jedermann. Ich meine, das müsste der 40 oder 42 BDSG sein. Da geht es darum, dass ich irgendwie eine große Anzahl an personenbezogenen Daten veröffentliche. Also auch eher so diese theoretische Fälle. Wäre mir jetzt nicht bekannt, dass da mal ein Datenschutzbeauftragter verfolgt wurde, strafrechtlich.
Ich glaube, man kann auch insgesamt, also bevor jetzt alle Angst bekommen und keiner mehr DSB werden will, die Fälle, auch die man aus der Praxis kennt, du hast es ja auch schon angedeutet, die sind quasi nicht vorhanden, soweit ich das auch beurteilen kann. Ja. Und wenn, dann sind es Fälle, wo eigentlich auch jedem klar ist, dass es so ein offensichtliches Fehlverhalten, das fällt auch aus der Reihe. Also auch zum Beispiel, wenn du jetzt so Deliktsrecht, diese ganzen Ansprüche, die scheitern ja auch ganz oft einfach am Schaden, weil das ja ganz oft so in den immateriellen Bereich gehen würde und. Also ich muss auch sagen, aus der Beratung eigentlich, wenn man wirklich mal Fälle hat, wo man drüber nachdenkt, dann sind das auch schon so Verstöße, wo man denkt, okay, das steht denen schon fast auf die Stirn geschrieben, dass das nicht in Ordnung war.
Ja, definitiv. Also das sind auch genau eher so theoretische Fälle, aber so nach der DSGVO, also da gibt es jetzt keine explizite Haftungsnorm für Datenschutzbeauftragte.
Okay, dann kommen wir nochmal zurück zu einem sehr praktischen Szenario, beziehungsweise die Frage, vor der ja viele stehen. Interner oder externer DSB? Also hole ich mir die Expertise ins Haus von außen oder nehme ich lieber jemanden von intern? Was wären da so die Vor- und Nachteile? Was würden wir empfehlen?
Ja, also was man sagen kann, was für einen internen DSB spricht, ist sicherlich, das ist ja wie gesagt ein Mitarbeiter, der kennt natürlich im Zweifel das Unternehmen sehr gut, arbeitet da vielleicht auch schon eine Zeit und ist einfach mit den täglichen Geschäftsabläufen sehr gut vertraut. Also das ist natürlich ein Vorteil. Als Datenschutzbeauftragter muss ich natürlich wissen, wie funktioniert das, sage ich mal, Daily Business bei der benennten Stelle, damit ich da einfach so alle Datenschutzaspekte berücksichtigen kann. Der zweite Punkt geht so in eine ähnliche Richtung. Wenn ich selber Angestellter bin, dann habe ich natürlich auch täglich Kontakt mit anderen Mitarbeitern und bekomme im Zweifel auch deutlich mehr mit, wenn mal was schiefläuft, wenn mal irgendwie ein neues Produkt geplant ist und man hört schon so ein bisschen auf dem Flurfunk, wo ja ein Externer erstmal kontaktiert werden muss und manchmal passiert es, dass es auch zu spät erfolgt. Was eher für den Externen spricht, ist sicherlich dann, naja, ein Datenschutzbeauftragter, der muss darauf achten, dass die DSGVO eingehalten wird. Und wenn man seinen Job, sage ich mal, gut macht, muss man auch oft anecken und auch mal ein bisschen sagen, hey, Moment, lass erstmal hier den Datenschutz anschauen, bevor wir jetzt hier die Daten verarbeiten. Das kann natürlich bei einem internen schon zu Spannungen führen. Wenn ich dann
also man macht sich auch mal unbeliebt.
Ja, genau. Wenn ich da eine Kollegin und einen Kollegen habe, mit denen saß ich vielleicht noch gestern im Büro, jetzt bin ich DSB und hau denen auf die Finger jeden zweiten Tag. Da ist oft ein Externer besser, weil der einfach so ein bisschen neutraler an die ganze Sache rangeht und auch so wahrgenommen wird. Und was jetzt die Expertise angeht, naja, ich muss natürlich als Unternehmen einen internen Datenschutzbeauftragten entsprechend schulen. Man muss die Schulung auch erhalten, also das Fachwissen muss auch erhalten werden, das ist auch eine Pflicht. Und da macht es oft mehr Sinn, einen externen zu holen. Wenn jemand schon seit vielleicht 10 Jahren in einem gewissen Gebiet spezialisiert ist oder wenn man jetzt sagt, wie bei uns, man hat ein ganzes Team in verschiedenen Bereichen, dann ist das mit der Expertise und auch die Kosten, um die überhaupt mal zu erlangen, bei einem externen in der Regel einfacher herzustellen, insbesondere bei kleineren und mittelständischen Unternehmen.
Und ich glaube, aber das kannst du, weißt du, glaube ich, besser. Beim internen, ich weiß nicht, ob es so ein Gerücht ist, was sich hartnäckig hält oder ob es wirklich so ist. Ich muss ihn zwar einerseits schulen, er hat ja auch eine ziemlich, ich sage jetzt mal, krasse Stellung im Unternehmen, aber stimmt es auch, dass ich den nicht einfach abberufen und kündigen kann? Also hat er so eine ähnliche Schutz- oder geschützte Stellung wie so ein Betriebsratsmitglied?
Also es gibt im Bundesdatenschutzgesetz tatsächlich eine Regelung, die sagt, dass man einen Datenschutzbeauftragten, sage ich mal, nicht ordentlich kündigen darf, sondern nur außerordentlich. Da steht aber nicht explizit interner. Also das liest man immer oft. Meiner Meinung nach, wenn man den Wortlaut nimmt, gilt es generell für Datenschutzbeauftragte. Es wird sich aber in der Regel beim internen bemerkbar machen, weil ich ja mit einem externen Dienstvertrag schließe, da kann ich vielleicht die Kündigung noch explizit regeln. Aber bei einem internen, ja, ist das schon durchaus mal ein Problem. Ich kann den nicht einfach mal kündigen. Also generell so diese Abberufung von dem DSB, auch abseits der Kündigung, da ist auch sehr wenig tatsächlich geregelt. In der DSGVO steht zum Beispiel nur, dass eine Abberufung nicht wegen der Tätigkeit zulässig ist. Aber das ist ja dann eher so eine Art Diskriminierungsschutz, dass ich nicht sage, du nervst hier, du eckst an, deswegen berufe ich dich jetzt ab. Also wirklich geregelt ist es tatsächlich nicht in der DSGVO.
Und bevor ich abberufen kann, ich muss ja auch mal einen benennen erstmal, überhaupt einen Datenschutzbeauftragten zu machen. Klar, ich meine, ich glaube, vielen ist das nicht bewusst. Das ist natürlich einmal intern oder extern, muss ich mich irgendwie einigen, wer soll diese Rolle übernehmen. Und gleichzeitig muss ich das ja auch der Behörde mitteilen, also der für mich zuständigen Datenschutzbeauftragten, der muss ich den ja mitteilen, den DSB, den ich benannt habe, inklusive Kontaktdaten. Jetzt ist es ja öfter mal so, dass ich vielleicht in einem zumindest größeren Konzern verschiedene Unternehmen habe. Da liegt ja irgendwie vielleicht die Vermutung nahe, dass ich sage, eigentlich möchte ich gerne, dass eine Person das vielleicht für alle Konzernunternehmen macht. Ist das grundsätzlich möglich und was sind da so ein bisschen die Rahmenbedingungen?
Mhm. Ja, das ist möglich, das ist auch in der DSGVO sogar so vorgesehen. Genau, man muss da immer unterscheiden, die Benennung selbst ist immer ein Rechtsakt zwischen der benennten Stelle und dem Datenschutzbeauftragten und dann teilt man sozusagen die Kontaktdaten der Aufsichtsbehörde mit. Das ist aber nicht mehr die Benennung, sondern es ist nachgelagert. Und die Benennung selbst, die ist für Unternehmensgruppen auch geregelt. Also da sagt man, oder sagt die DSGVO, ich darf einen sogenannten gemeinsamen Datenschutzbeauftragten, man spricht auch oft von Konzerndatenschutzbeauftragten, für eine Unternehmensgruppe benennen, wenn der von jeder Niederlassung leicht erreicht werden kann. Was das jetzt bedeutet, da gibt es tatsächlich auch wieder verschiedene Meinungen. Also wichtig ist auf jeden Fall, der Datenschutzbeauftragte muss nicht in demselben Land sitzen wie zum Beispiel die Gesellschaft. Wenn wir uns jetzt vorstellen, ich habe vielleicht einen Unternehmensgruppe, die in mehreren europäischen Ländern Niederlassungen hat. Das heißt, da muss ich nicht in dem entsprechenden Land sitzen. Ich muss einfach leicht erreichbar sein im Sinne von, es muss irgendwie eine Kontaktmöglichkeit geben, die kann digital sein, die muss nicht zwingend persönlich sein aus meiner Sicht. Das ist auch in der heutigen Zeit ja eigentlich gar nicht mehr so gang und gäbe und auch schwierig umzusetzen. Was so ein bisschen immer umstritten ist, muss ich denn die Landessprache sprechen? Also zählt das auch zur leichten Erreichbarkeit? Da kann man jetzt natürlich sagen, naja, eigentlich nicht, denn in den meisten Unternehmen wird ja irgendwo doch Englisch gesprochen oder jeder kann Englisch. Also könnte man ja sagen, sofern ich Englisch kann, kann ich mich mit allen austauschen. Dann gibt es also eine andere Ansicht, die sagt, naja, ich hatte es ja vorher schon gesagt, es zählt ja auch zu den Aufgaben, dass ich Ansprechpartner für Aufsichtsbehörden oder betroffene Personen bin. Kann ich jetzt da von jeder betroffenen Person erwarten, dass die gutes Englisch spricht und meine Datenschutzausführungen versteht? Wobei ich auch da sagen muss, man darf als Datenschutzbeauftragter ein Team haben, das einen unterstützt. Man darf sich auch externe Hilfe, zum Beispiel durch Rechtsanwälte, Rechtsanwältinnen oder IT-Experten holen. Und da könnte man ja sagen, gut, wenn ich vielleicht jemanden in meinem Team habe, der die Sprache gut kann, oder wenn ich mir im Zweifel mal ein Übersetzungsbüro holen könnte, dass es dann ausreicht. Was ich dazu noch sagen will, ist, wir hatten jetzt die Benennung. Die Mitteilung der Benennung an die Behörde, die ist tatsächlich nicht geregelt. Also da ist nicht geregelt, dass die einheitlich möglich wäre Und wenn man jetzt wirklich streng nach dem Wortlaut geht, dann wäre es tatsächlich so, wenn ich jetzt angenommen, ich habe eine Unternehmensgruppe mit 16 Unternehmen, in jedem Bundesland eine, dann kann ich zwar einen Datenschutzbeauftragten benennen, aber jedes selbstständige Unternehmen muss in jedem Bundesland der für sich zuständigen Aufsichtsbehörde die Benennung dann online im Kontaktformular mitteilen. Und ich hatte da auch letztens, ich meine, es war in Bayern, nochmal nachgeschaut, die sagen das sogar in FAQs so, dass man das machen muss.
Ich finde aber, das zeigt, also all diese ganze Folge zeigt ja eigentlich, dass da wesentlich mehr hintersteckt als, also hinter dem Datenschutzbeauftragten, als ich benenne mal eben jemanden. Also was man ja auch häufig mitbekommt, ist, dass in einem Unternehmen gesagt wird, ach, wir brauchen ja noch einen Datenschutzbeauftragten, Herr oder Frau XY mit ein bisschen IT-Nähe, das macht das jetzt mal, bekommt irgendwie 20% Kappa und darf jetzt sich um die DSGVO im Unternehmen kümmern, weil dann haben wir ja immerhin das Aushängeschild nach außen. Was ich jetzt finde, was diese Folge deutlich gezeigt hat, das reicht wahrscheinlich nicht. Also da steckt sowohl fürs Unternehmen als auch für den Datenschutzbeauftragten sehr viel mehr hinter.
Ja, Position. Definitiv. Man muss auch sagen, wenn zum Beispiel, das fällt mir gerade noch ein, wenn zum Beispiel die Fachkunde nicht da ist, dann gibt es sogar im Bundesdatenschutzgesetz eine Norm, dass die Aufsichtsbehörden jemanden abberufen darf. Also das ist schon wichtig, dass man die dann wirklich hat und auch als benennende Stelle das wirklich ernst nimmt und da den Zugang zu den Daten gewährt. Und es hat am Ende aus meiner Sicht nur Vorteile. Man senkt Risiken. Und man merkt auch, dass vielen Menschen der Datenschutz mittlerweile wichtig ist. Und es ist auch so eine vertrauensbildende Maßnahme darüber hinaus.
Ja, und ich glaube auch tatsächlich ist die Norm ja auch Bußgeld bewährt. Also auch alle Normen, die da zum Komplex Datenschutzbeauftragter gehören, sind ja auch mit erfasst, dass theoretisch, wenn man dagegen verstößt, und das sind ja auch so jemanden angemessenen, also nicht nur, ob ich jemanden benenne, sondern auch wen ich benenne, kann man sich auch überlegen, ob das nicht sogar sanktioniert werden kann.
Genau, richtig.
Aber Daniel, magst du sonst einmal, jetzt haben wir ja relativ ausführlich gesprochen, so auch aus deiner Praxis vielleicht sagen, was sind irgendwie die, ich weiß nicht, 3 Key Takeaways, Thema Datenschutzbeauftragte, wenn ich als benennende Stelle mich vielleicht zum ersten Mal jetzt damit beschäftige?
Ja, also definitiv, ich hatte es ja gerade schon gesagt, die Qualifikation, also sei es jetzt, wenn ich einen intern nehme, wirklich dafür sorgen, dass der entsprechend die Qualifikation hat oder erreichen kann, vielleicht durch Fortbildungen und auch durch laufende Fort- und Weiterbildungen. Oder ich nehme eben einen externen, wo die Qualifikation da ist. Also das ist ganz wichtig. Dann generell die Sache ernst nehmen. Also der Datenschutzbeauftragte, der darf wirklich Zugriff zu allen Daten haben und Datenverarbeitungsanlagen, dass man den auch wirklich gewährt und das auch als Vorteil wahrnehmen kann und nicht nur als Geschäftsverhinderer. Und der dritte Punkt ist, dass man den Datenschutzbeauftragten wirklich früh einbezieht. Das merke ich auch ganz oft, dass dann wirklich die Software schon entwickelt ist, das Produkt schon gekauft ist und dann, jetzt kannst du da mal bitte draufstellen. Also wirklich da auch so früh es geht immer einbeziehen.
Ich finde auch gerade den Punkt nochmal ganz wichtig, dass man sozusagen auch versteht, je früher ich den Datenschutzbeauftragten einbeziehe in meine Produkte, die ich entwickle oder Software, die ich einführen will, desto mehr Spielraum gibt es ja auch, Vorgaben zu machen und die Einführung zu begleiten und nicht einfach, wenn was schon fertig konfiguriert ist, die Berechtigungen schon stehen und alles eingeführt ist, zu sagen, also da bleibt einem ja häufig nur noch zu sagen, nee, so können wir das nicht machen, das müssen wir jetzt alles wieder retour machen, anstatt das zu begleiten auf einem Weg und mit Einstellungen und Konfigurationen, wo man am Ende zu einem Ergebnis kommt, womit dann alle leben können.
Aber das ist doch ein schönes Schlusswort, also wir können subsumieren, es gibt mehr zum Datenschutzbeauftragten, als man denkt, aber es ist vielleicht auch manchmal halb so schlimm, als man befürchtet, wenn man ein DSB hat.
Ruhig sich trauen, sie anzurufen, sie sind sehr nahbar, intern oder extern.
Genau. Absolut.
Sehr schön. Ja, Daniel, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und uns hier diese Einblicke gegeben hast.
Ja, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht. Und ja, wie gesagt, ihr habt es ja schon gesagt, ist ein spannendes Thema, was tatsächlich durchaus sehr, sehr tief gehen kann.
Auch von mir vielen Dank. Vielen Dank natürlich auch an dich, Mona, und vielen Dank an unsere Zuhörer. Und dann bis zum nächsten Monat.
Bis dann. Tschüssi.